dein Wille geschehe. Der Andreas hat uns die letzten Wochen mitgenommen auf die Reise in seinem Bummler, wie er gesagt hat, durch die verschiedenen Gebete im Vaterunser-Gebet. Und ich bin bei diesem Dein Wille ein bisschen behangen und werde heute meine Gedanken zu dem mit euch teilen. Der Andreas wird dann nächste Woche noch einmal zu dem reden. Er kann all das korrigieren und richtig stellen, was ich heute für Blödsinn erzähle. Wir stehen jetzt mitten in der Adventszeit. Und Advent erinnert uns ja gerade daran, an den Weg, den Gott gewählt hat, um mit uns Menschen neu in Beziehung zu treten. Da ist irgendwie der Wille Gottes ganz offensichtlich und klar. Er hat sich entschieden, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Dein Wille geschehe. Die Aussage hat ja wie so ein bisschen zwei Ebenen. Einerseits geht es darum, was ist Gottes Wille in meinem ganz persönlichen Leben, in meinen tagtäglichen Entscheidungen, in den Entscheidungen, die ich treffe. Aber andererseits auch das grosse Bild über diese ganze Welt. Wo ist da Gottes Wille erkennbar? Und wenn wir heute in die Welt schauen, hat uns ganz viele Fragen auf. Wo ist da Gottes Wille? Vor ein paar Jahren war noch ein bisschen unsere Hauptsorge, dass die biblisch-christlichen Werte in unserer Gesellschaft immer weniger an Bedeutung haben. Dass sie an Orientierung verlieren. Und heute haben wir plötzlich ganz andere, existenziellere Sorgen. Corona hat uns gezeigt, dass die Menschheit nicht alles so im Griff hat, wie sie es gerne hätten und wie sie meinen, sie haben es. Der Krieg in der Ukraine, plötzlich so nah, ganz nah von uns und mit Konsequenzen bis zu uns, bis in unseren Alltag hinein. Plötzlich reden wir in der Schweiz über eine Strommangellage. Unvorstellbar. Klimaerwärmung. Wo man plötzlich selber merkt, wo man den Thermometer sieht, etwas ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Themen, die bis vor kurzem noch ganz weit weg waren für uns. Und jetzt sind sie da. Nehmen uns ein und wollen uns Angst machen. Täglich prasseln schlechte Nachrichten auf uns ein. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich habe aufgehört, Tagesschau zu schauen. Irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe keine Lust mehr, mit all die Bilder und die negativen Nachrichten immer wieder anzuhören. Das macht Angst und macht ohnmächtig uns Christen. Das kann uns lähmen und hoffnungslos machen. Mit dieser Welt geht es nur noch bergab, es geht nur noch Bennen ab. Wir verbreiten plötzlich selber Weltuntergangsstimmung. Es hat eh alles keinen Sinn mehr. Für was sich noch, auf Bern, du hast gesagt, der Arsch aufreißen, etwas riskieren, etwas investieren, es ist eh gleich fertig. Es hat alles keinen Sinn mehr. Denke ich manchmal bei mir selber, und das habe ich auch hierhin gehört. Dein Wille geschehe, das können wir so in einer resignativen Haltung beten. Im Sinn, Herr, schau du. Mit einem hängenden Kopf. Ich kann eh nichts mehr machen. Ich beuge mich im Schicksal. Dein Wille geschehe. Aber haben nicht wir Christen eigentlich eine ganz gute Antwort auf die Hoffnungslosigkeit? Sind nicht gerade wir die, die in diesen Situationen könnten Hoffnung und Zuversicht verbreiten? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich müssen sagen, eigentlich ist ja das Gebet, dein Wille geschehe, komplett überflüssig. Ich meine, wir sagen, wir glauben an Gott, an Herrscher vom Universum, an Schöpfer von dieser Welt, an König von allen Königen, an Majestät, an den, der alles im Griff hat, der nichts an ihm vorbeigeht. Und ich soll beten, dein Wille geschehe, bringt ja nichts. Also, sein Wille geschehen, Punkt. Ist doch so, da ändert mein Gebet nichts dran. Warum soll ich das überhaupt beten? Könnte es sein, dass bei diesem Gebet einmal mehr vor allem um mich geht, als um Gott? Und das haben wir ja beim Andreas auch schon ein bisschen gelernt. Die ersten drei Bitten, dein Name, dein Reich, dein Wille. Da geht es mehr darum, meine Beziehung zu Gott zu büscheln. Wo stehen wir zwei miteinander? Was ist meine Rolle? Was ist deine Rolle? Sie betreffen mein Verhältnis zu Gott. Und dann geht es viel mehr darum, dass ich mich ganz bewusst dem Willen Gottes unterstelle und sage, in meinem Leben soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Das, was du willst. So wie Jesus in dieser verzweifelten Situation im Garten Gethsemane gebetet hat und gesagt hat, schau, mir wär's lieber, ich muss nicht den Weg gehen, aber dein Wille soll geschehen, nicht meine. Und dann ist das plötzlich kein Passives mehr, einem Schicksal hergeben und sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Sondern vielmehr ein aktives Reinstehen und sagen, ich unterstelle mich dem Willen. Dein Wille soll geschehen. Und ich bin an vorderster Front mit dabei, dass das passieren kann. Dann wird aus dem resignierten, kapitulierten Herr, dein Wille soll geschehen. Ein hoffnungsvolles, ermutigendes Herr, dein Wille soll geschehen. Und dann wird aus dem Satz, der heisst, es geht nur noch Bannen ab mit dieser Welt, es hat alles keinen Sinn mehr, das, was in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt wird untergehen, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist ein angebliches Zitat von Martin Luther. Es ist zwar nicht ganz nachgewiesen, dass er das wirklich gesagt hat, aber wer auch immer das gesagt hat, das scheint aus seinem Umfeld zu kommen, das drückt für mich auf eine gewaltige Art und Weise aus, was gerade wir Christen eigentlich für eine Hoffnung haben. Der Satz ist besonders nach dem Krieg in Deutschland, wo alles zerstört ist, wo Deutschland den Krieg verloren hat, eine grosse Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung geherrscht hat, hat der Satz eine grosse Bedeutung bekommen. Stellt euch das mal praktisch vor. Ich würde heute ein Apfelbäumchen pflanzen, wenn morgen die Welt untergeht. Liebe Leute, wenn morgen Abend 24.00 die Show fertig wäre hier. Wir sagen, schönen Sonntag zusammen, was würdet ihr machen? Ich glaube, die meisten von uns würden heimgehen. Die Liebsten um sich scharen. Noch einmal sagen, was wir einander bedeuten. Vielleicht noch einmal ein Fotoalbum anschauen, Erinnerungen. Noch einmal in die Arme nehmen. Kaum einen würde die Überstiefeln anlegen und in den Garten gehen und noch ein Loch graben für ein Bäumchen zu pflanzen. Natürlich ist das sinnbildlich gemeint, aber ich finde das so ein starkes Bild. Um das geht es. Selbst wenn es mit dieser Welt bannen abgeht und selbst wenn die Welt eines Tages wirklich untergeht, das ist nicht das Ende. Das ist nicht fertig. Es geht weiter. Es geht über das raus. Es gibt eine Hoffnung. Immer und in jeder Situation. Und einer, der das im eigenen Leib auf eine krasse Art und Weise erleben musste, ist der Hiob in der Bibel. Viele von uns kennen die Geschichte. Ein Mann, der alles verloren hat. Seine Familie, sein Reichtum, seine Gesundheit. Der war am Boden. Ganz unten. Und der Hiob kann das sagen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Wie stark, wenn man das in dieser Situation, wo der Hiob war, kann sagen. Er hat das gewusst. Da gibt es einen, der über dem allem steht. Und dann wird sich am Schluss über dem Staub von meinem eigenen Leben, selbst wenn mein Leben fertig ist, wird er sich über dem erheben. Und er wird sich auch erheben über dem Staub von dieser Welt, wenn hier mal alles kaputt wäre. Er ist der, der immer noch drüber steht. Oder ihr könnt auch mal in der Offenbarung nachlesen, da die letzten Kapitel, wo viel die wir nicht wirklich verstehen, ein bisschen wirr beschrieben, aber ganz entscheidend, da ist die Rede von einer wunderbaren Welt, eine Stadt, die nicht mehr dunkel ist, wo kein Schmerz mehr ist, wo kein Leid mehr ist. Das ist die Perspektive, die wir haben. Das sind doch gewaltige Aussichten, das sind doch hoffnungsvolle Aussichten, die wir dürfen haben und die wir dürfen wissen. Es gibt keine Zweifel, wo es gross wäre, dass wir das könnten uns vor Augen führen und uns daran festhalten. Zurück zum Willen Gottes. Wir fragen uns ja so manchmal, was ist eigentlich der Wille Gottes? Was sollen wir machen? Und die Bibel gibt auch darauf eine Antwort. Ich habe im Römerbrief gelesen. Das ist ein Brief, den Paulus den Römer geschrieben hat. Und eigentlich geht es darum, dass er ihnen sagt, schaut, ihr haltet mich so minutiös an das Gesetz, aber das ist vorbei. Es geht nicht mehr darum, ein Gesetz einzuhalten. Ihr lebt jetzt in der Gnade, in der Freiheit. Und uns geht es ja auch so, wir hätten manchmal lieber ein Gesetz. Wenn wir doch einfach nur wüssten, das ist gut und das ist falsch, dann wäre die Sache klar. Dann müssten wir nicht mehr gross rätseln, was der Wille Gottes ist. Das ist gut und das ist falsch. Aber der Paulus sagt eigentlich etwas ganz anderes. Er sagt, ihr seid jetzt frei, ihr seid in der Gnade. Ihr könnt selber denken. Die können in der Freiheit leben. Oder sagt er dann in diesem Vers, in Römer 12, dort habe ich 12 geschrieben, aber ich glaube, es ist Vers 2, ihr müsst das selber nachschauen. Und er sagt, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen. Und da steht ganz viel drin von dem, was wir jetzt gerade darüber geredet haben. Wir sollen anders denken als die Welt. Wir sollen uns nicht in die Hoffnungslosigkeit reinreissen lassen, runterziehen, in die Verzweiflung. Wir sollen unser Denken erneuern. Wir sollen mit dieser Perspektive, die über das Leben ausgeht, denken. Wir sollen nicht in den Chor der Hoffnungslosen und Verzweifelten einstimmen, sondern wir sollen Hoffnung verbreiten. Und da steht eigentlich hier relativ deutlich, was der Wille Gottes ist. Zuerst heisst es noch, dass wir prüfen und erkennen können. Also wir können prüfen und erkennen. Wir können das herausfinden, was Gottes Willen ist. Was ihm gefällt, was gut und was vollkommen. Das, was Gott gut findet, nicht das, was ich gut finde. Ein guter Freund von mir hat mir mal Entscheidungshilfe mitgegeben für mein Leben, wenn ich in meinem Leben Entscheidungen treffen muss. Und ich mich frage, was ist denn Gottes Wille? Und da gibt es so 4 Checks, die wir machen können, wo wir zumindest dem ein bisschen näher kommen. Der erste Check widerspricht das, was ich tue, dem Willen Gottes. Wenn ich mir überlege, Steuererklärung zu bescheissen oder dort ein bisschen zu mauscheln oder hier, dann finde ich eigentlich klare Anweisungen in der Bibel, was ich soll. Das ist der erste Check. Widerspricht es dem Wort Gott? Dann der zweite Check. Gibt es eine Linie in meinem Leben? Eine rote Linie? Etwas, was ein bisschen durchzieht in meinem Leben? Wenn ich heute vor euch komme und sage, ich überlege mir noch eine Karriere als Buchtänzer. Ja. Oder dann müsste ich sagen, wenn ich mein Leben anschaue, das sehe ich bis jetzt nicht in meinem Leben. Das wäre relativ eine scharfe Rechtskurve, schon fast eine Haarnadelkurve. Das passt irgendwie nicht in mein Lebenslauf. Das ist schon mal ein Hinweis, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Der dritte Check. Dienst im Guten. Da kann man jetzt darüber streiten, wenn ich hier den Buchtanz anfange. Lassen wir das. Aber das ist übrigens ganz ein guter Check, wenn wir uns im Alltag Sachen überlegen, die wir machen sollen. Zum Beispiel, soll ich dieser Person mal wieder anrufen? Oder soll ich sie echt besuchen? Oder soll ich dieser Person ein Kompliment machen. Einfacher Check, dient zum Guten. Ja, dort. Gestern gab es so eine Situation, ich habe mit dem Zug von Zürich heimgefahren und er hat es, ich glaube, sie haben es nicht angesagt und ich habe es auch nicht angeschrieben gesehen, der nächste Halt. Ich habe also mit Solothurn schon im Bahnhof gestanden, der Zug ist schon einen Moment gestanden und plötzlich ist eine Frau im anderen Abteil, schaut aus und checkt, wir sind in Solothurn, die bricht in Panik aus, ramüsiert ihr das Zeug zusammen und ruft einfach, im Wagen kann jemand die Tür blockieren. Dient es am Guten? Ja. Also bin ich raus, gehe die Tür blockieren. Dass die ist halb aus dem Zug gestochelt, ihr Cola-Flasch ist noch unter den Zug geraten. Dient es am Guten? Ja. Also machen. Einfacher Check für kleine Sachen im Alltag. Oder vier Check. Was denken meine Freunde darüber? Michael, wegen dem Bauchtanz, was meinst du? Hier muss ich noch ein bisschen anfügen, man muss die richtigen Freunde haben. Oder? Die ihm nur wieder Honig ums Maul schmieren und sagen, es ist alles gut, was du machst, die sind in dem Moment nicht so wertvoll. Die Freunde, die ich auch mal getraue, etwas zu sagen, was ich vielleicht einem anderen nicht würde. Das sind die vier Checks. Und schaut, manchmal haben wir immer wieder das Märchen in uns, dass Gott so einen fixfertigen Lebensplan von unserem Leben hat, wo er den Weg schon genau eingezeichnet hat. Und unsere Aufgabe ist jetzt, diesen Plan zu entdecken, rauszufinden, wo ich links und wo ich rechts muss. Mir kommt es manchmal vor wie so ein Adventslos, das es jetzt wieder gibt, wo man da muss freirubeln muss. Oder so freirubeln, wo geht mein Weg durch. Und dabei leben wir irgendwo ständig in der Angst, dass wir einmal anstatt rechts, links hätten sollen gehen. Und sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Wo hätten wir hier durch sollen? Wo haben wir Gottes Plan noch gar nicht weg? Ich glaube nicht, dass wir so einen Gott haben, der sich einen Spass daraus macht, das Blättchen zu zeigen und dann schauen, finde ich es sich aus oder nicht. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Natürlich kennt Gott unseren Weg. Aber einfach, weil er allmächtig ist, weil er in die Zukunft sieht, weil er schon weiss, was ich für Entscheidungen will treffen. In dem Sinn kennt Gott unseren Weg, aber nicht im Sinn, dass er alles schon bis zum letzten Detail vorzeichnet hat. Ich glaube, wir dürfen und sollen irgendwie Entscheidungen treffen. Wir dürfen Wahlen treffen und unseren Weg gehen. Da. Gott wird mit uns sein. Und wenn das nicht so wäre, dann hat sich Gott doch gescheiter ein Rudel-Roboter erschaffen, der genau das machen, was er sagt, geht links, alle links. Aber das will Gott nicht. Gott hat uns Menschen gemacht mit einem freien Willen, zum selber denken, zum selber entscheiden. Und wenn du die Checks alle positiv kannst beantworten, dann darfst du ganz, ganz mutig selber Entscheidungen treffen. Natürlich kann Gott dich zu etwas Außergewöhnlichem berufen. Gott könnte mich rein theoretisch zum Bauchtänzen berufen. Wo der Rotfaden nicht so weitergeht. Wo vielleicht sogar alle Freunde den Kopf schütteln und sagen, geht's noch? Ich meine, wir finden in der Bibel ein paar so Beispiele. Der Noah, der Mose, der Paulus. Da hat es krasse Änderungen gegeben im Lebenslauf. Und alle Leute ringsum haben gesagt, ihr schläfst, du spinnst. Natürlich gibt es das. Gott kann überirdisch berufen. Er kann das, auch noch heute. Und ich glaube, dass er das auch in unserem Leben tut. Aber das ist nicht die Regel. Das ist heute in der Bibel nicht die Regel. Das sind die grossen Ausnahmen. Und klar, das will ich auch betonen, Gebet gehört auch dazu. Wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, natürlich sollen wir Gott fragen, mit ihm im Dialog sein, mit ihm im Gespräch sein. Aber ich glaube, manchmal sollen wir mehr beten, Gott gibt mir Weisheit, dass ich eine gute Entscheidung treffen kann. Und oft beten wir doch, Gott, sag mir, was ich machen soll. Sag mir, was ich machen soll. Und Gott macht das in den wenigsten Fällen. Manchmal wollen wir nämlich einfach Gottes Willen wissen, weil wir selber nicht Entscheidungen treffen wollen und weil wir nicht Verantwortung für unser Leben. Aber Gott möchte, dass wir das tun. In dem, dass wir es checken, nach seinem Willen fragen, aber nachher mutig selber Entscheidungen treffen. Und in dem Römer 12 steht ja drin, dass wir das prüfen und erkennen können. Also Gott traut uns das zu. Gott traut uns zu, dass wir in seinem Sinn, in seinem Sinn Willen können handeln und Entscheidungen treffen. Er geht davon aus, dass wir das herausfinden können. Da steht nichts drin von Rubeln. Er redet davon, dass wir unser Denken so verändern können und wachsen darin, dass wir das mehr und mehr können. Und Gott mutet uns auch zu, dass wir darüber debattieren können. Ich meine, Corona ist noch nicht so lange her, oder? Da hat der eine gesagt, ich habe geprüft und erkenne, es geht dadurch. Oder der andere hat gesagt, ich habe geprüft und erkenne, es geht dadurch. Ja, hallo? Was jetzt? Was ist jetzt der Wille Gott? Ich glaube, das ist mehr ein Problem für uns als für Gott. Gott mutet uns zu, dass wir darüber miteinander debattieren können. Das heisst nicht, dass ich den hasse, der es anders sieht als ich. Aber dass wir miteinander darüber reden. Und vielleicht kommen wir nicht zum Schluss, dass wir beide das Gleiche denken. Aber ich glaube nochmal, dass das für Gott nicht so ein Problem ist. Gott mutet uns das zu. Er mutet uns zu, dass wir das vielleicht nicht immer hundertprozentig richtig verstehen, was sein Willen ist. Aber er will uns mehr und mehr an den Punkt bringen, wo wir dem immer wie ähnlicher werden. In einem Lied zu meinen Gadi-Zeiten, die ein bisschen von meiner Generation, die mögen sich vielleicht noch daran erinnern, dort hat sie in einer Liedstrophe den Satz gehabt, wenn der Wunsch in meinem Herzen, sei still in deinen Willen. Und ich finde das ganz eine schöne Vorstellung, eine schöne Formulierung. Wenn das da innen, was ich mir wünsche, immer ähnlicher mit dem Willen, wo Gottes Willen ist. Das wünsche ich mir für uns alle. Das wünsche ich mir, dass es unser Gebet passiert. Dass unser Denken immer mehr sein Denken ändert. Zurück zu unserer Rolle in dieser hoffnungslosen Zeit. In unserem Leitbild vom EGW haben wir als Vision hineingeschrieben, wir sind Kirche für alle Generationen, wir beten Gott an und verändern die Welt. Ich weiss noch, damals im BR haben wir lange darüber geredet, das Verändern die Welt, das ist gerade ein bisschen hochgegriffen. Und einige von euch haben wahrscheinlich auch gedacht, als wir euch das erzählt haben, sie sind gerade ein bisschen grösser wahnsinnig geworden, oder? Aber für mich ist das der Kern vom Evangelium. Wenn wir aufhören, die Welt zu prägen und zu verändern, zu gestalten, einzuwirken in die Gesellschaft, dann können wir aufhören mit unserem frommen Gebet. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie davon redet, dass wir so ein Licht und Salz sind in dieser Welt. Gerade in Zeiten wie die, wo wir aktuell drinnen stecken, wo so viel Verunsicherung, Hoffnungslosigkeit ist, gilt das ganz besonders. Und dass wir die Welt prägen und verändern können, müssen wir nicht Bundesrat oder sonst jemand wichtig sein. Das passiert nicht in den grossen Entscheidungen in unserem Land. Wenn wir die Welt verändern wollen, dann braucht es dazu ein Lächeln, eine Ermutigung, ein Merci, ein Kompliment, ein Rösali. Es sind die Sachen. Die Sachen, die die Welt verändern. Und das kann jeder. Jeder. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung hat es immer gegeben in dieser Welt. Denken wir noch einmal, wenn wir gerade an die Weihnachtsgeschichte denken, Maria und Josef, das war alles andere als cool gewesen, das Reisli, das sie mussten machen, dort, wo sie keinen Herberg gefunden haben, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Wir sehen das auch in der Bibel in ganz vielen Geschichten. Und wir sehen das heute in unserer Welt. Aber ohne Nacht gäbe es keinen Sonnenaufgang. Ohne Regen gäbe es keinen Regenbogen. Ohne Sünde gäbe es keine Vergebung. Und ohne Grab gäbe es keine Auferstehung. Ohne Not gäbe es keine Hoffnung. Ja, wir kennen sie alle, die Momente, wo wir selber verzweifeln, wo wir hoffnungslos werden, wo wir selber das Gefühl haben, es bringt alles nichts mehr. Aber ich wünsche uns allen, dass wir uns in diesen Momenten diesen Wort vom Hiob anschließen können. Ich weiß, dass mein Erlöser liegt. Und dass wir voll Freude und Zuversicht, dass Äpfelbäume pflanzen können. Selbst wenn morgen die Welt wird umgehen. Und dass du von ganzem Herzen kannst beten, die Wille soll geschehen. Nicht mit einem hängenden Kopf, sondern aufgerichtet kannst du sagen, die Wille soll geschehen. Und ich bin an vorderster Front. Dass du die Welt prägst und veränderst. Und in diesem Sinne frage ich dich, wo verbreitest du jetzt oder nächste Woche Hoffnung? Wem sagst du nächste Woche ein ermutigendes Wort? Eine hoffnungsvolle Zusage. Wem tust du etwas zu lieb? Was ist das Äpfelbäumli, das du nächste Woche pflanzt? Wir haben an der Delegiertenversammlung vom EGW an der letzten ein eindrückliches Gebet miteinander gebetet vom Bonhoeffer und würde jetzt Rahel Jost hören bitten, wir wollen ja die Predigt mit diesem Gebet aufhören. Es passt sehr gut zu dir. Rahel würde es beten mit uns und wir dürfen es alle mitnehmen.
Genau. Die, die
wollen
und können, dürfen gerne aufstehen dazu. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.